am Anfang ein bisschen Gehirnjogging. Um wen dreht es sich? Jeder hat einen. Manche füttern ihn. Manche haben ihn nie gesehen. Manche haben ihn schmerzlich gespürt. Und manche haben von ihm einen Kuss auf die Stirn bekommen. Es geht um den Vater. Jeder hat einen. Manche haben ihn nie gesehen. Manche haben ihn schmerzlich gespürt. Manche füttern ihn. Altenpflegeheim oder zu Hause, die alt sind. Und manche haben von ihm einen Kuss auf die Stirn bekommen. Es geht heute um den Papa. Ganz der Papa. Das Vaterbild Gottes. Dazu eine kleine Geschichte. Zu Mark Twain kam einmal ein 17-Jähriger und erklärte, ich verstehe mich mit meinem Vater nicht mehr. Jeden Tag streicht. Er ist zurückständig, hat keinen Sinn für moderne Ideen. Was soll ich machen? Ich laufe aus dem Haus. Mark Twain antwortete, junger Freund, ich kann Sie gut verstehen. Als ich 17 Jahre alt war, war mein Vater genauso ungebildet. Es war kein Aushalten. Aber haben Sie Geduld mit so alten Leuten. Sie entwickeln sich langsamer. Nach 10 Jahren, als ich 27 war, da hat er schon so viel dazugelernt, dass man sich schon ganz vernünftig mit ihm unterhalten konnte. Und was soll ich Ihnen sagen, heute, wo ich 37 bin, ob Sie es glauben oder nicht, wenn ich keinen Rat weiß, dann frage ich meinen alten Vater. So können die sich ändern. Tja. Welchen Vater hast du, haben Sie? Erlebt oder erleben Sie noch? Welches Vaterbild hast du? Ist dein Vater brutal? Mein Vater war ein Pantoffelheld. Ich wurde mit schwarzer Pädagogik von meiner Mutter erzogen. Ist dein Vater nie da, weil er immer auf Geschäftsreisen ist? Und wenn er zurückkommt, setzt er sich gleich fürs Fernsehen? Vater und Kind gucken Fernsehen, plötzlich geht das Fernsehen kaputt, guckt der Vater sein Kind an und sagt, Kind, bist du groß geworden? Kann passieren, wenn man lange Zeit in die falsche Richtung guckt. Ich möchte euch heute anhand der Geschichte vom verlorenen Sohn ein Vaterbild aufzeigen, was vielleicht Welten von dem Vaterbild entfernt ist, was du erlebt hast oder noch zu Hause erlebst. Mein erster von 5 Punkten, die Abreise, jeder will frei sein. Ich werde in Etappen Lukas 15, 11 bis 32 vortragen. Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Der Vater gibt das ihm zustehende Teil der Erbschaft, ohne etwas zu sagen. Der Vater schweigt. Und das war ungewöhnlich, gerade zur damaligen Zeit. Patriarchen schweigen doch nicht. Sie bestimmen doch, was zu geschehen hat. Sie stellen doch die Bedingungen, doch nicht die Söhne. Aber Jesus schildert hier einen ganz anderen Vater. Er schweigt und lässt mit sich reden. Nicht, weil er eingeschnappt ist. Er lässt uns unsere Erfahrung selber machen. Er entlässt uns in die Freiheit, die wir wollen. Gott akzeptiert den Willen des Menschen, auch wenn er gegen ihn selbst gerichtet ist. Und ist euch schon mal aufgefallen hier bei der Geschichte, dass der Sohn seinem Vater angstfrei begegnet? Das war damals, ist auch heute nicht selbstverständlich. Der Sohn zittert nicht. Er zögert auch nicht. Er sagt nicht, könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun, möglicherweise einen Gefallen tun? Nichts davon. Der Sohn ist auch nicht frech und aggressiv. Der Vater ist vertrauenswürdig und der Sohn sagt, was er denkt. Und der Vater legt sich mit dem Sohn nicht an. Weder mit sachlichen noch mit unsachlichen Argumenten versucht er, ihn festzuhalten. Er zieht keine Notbremse. Wir Erwachsenen wollen ja unsere Kinder immer gerne bewahren, haben natürlich immer das Beste im Sinn. Wir reden uns in Wolf, die Dummheiten gefälligst sein zu lassen. Wir appellieren an die Vernunft und ziehen alle Register, um Unheil und Chaos zu verhindern. Der biblische Vater hier kommt seinem Sohn nicht mit jahrzehntelanger Erfahrung. Er hält auch keine Vorträge in Bezug auf Verhinderungspädagogik. Er sagt nicht, wenn du wüsstest, was dir in der Fremde alles passieren kann, als ich so alt war wie du, nichts davon. Er hat den Sohn rechtzeitig gut erzogen. Jetzt kann er sich im entscheidenden Augenblick zurückhalten und bekommt keinen Zweifel an seinem Erziehungsstil. Ist das bei uns auch so? Oder fangen wir erst die Kinder an zu erziehen, wenn sie richtige Probleme machen? wenn ein 12-Jähriger, ein 14-Jähriger, ein 16-Jähriger stockbesoffen nach Hause kommt oder in rechtsradikalen Gruppen landet oder in irgendwelchen obskuren Sekten, dann werden Männer plötzlich wach. Dann werden Männer richtig, die kriegen richtig ein Leuchten in den Augen, die fangen sogar an, Elternabende zu besuchen. Hast du schon mal einen Mann beim Elternabend gesehen? Na, Kindergarten? Ein Hausmeister?
Ja, gut.
Na, in der Schule? Dann fangen Männer sogar an, Bücher zu lesen. Hast du schon mal einen Mann Buch lesen sehen? Geh mal in eine Buchhandlung und guck mal, wer da Bücher verkauft, das sind meistens Frauen. Und wer die kauft, das sind meistens Männer. Dann fangen sogar an, Männer Bücher zu lesen, Ratgeber, Erziehungsratgeber. Und dann fangen Männer sogar an, das Jugendamt zu besuchen. Vorher hatten die gar keine, ne? Aber ich habe eine ganz schlechte Nachricht für euch. Wenn du mit 14 Jahren dein Kind nacherziehen willst, brauchst du gar nicht anfangen. Das, was du in den ersten 4 bis 6 Jahren nicht investiert hast an Liebe, an Zeit, an Geduld, kannst du danach leider nicht nachholen. Der Zug ist abgefahren. Da kannst du nur noch beten. Erziehen ist da abgeschlossen. Der Vater hat ihn rechtzeitig erzogen. Der Vater nimmt nicht nur den Sohn ernst, sondern auch seine Fehlentscheidung. Er achtet und respektiert den Weg des Sohnes. Das zeigt Gottes Größe, seine Souveränität, seine Autorität, seine Gelassenheit. Der Vater will nicht herrschen, sondern dienen. Er handelt hier nicht schwach, sondern sehr weise und klug. Er lässt ihn gehen und kalkuliert das Versagen mit ein. Er hat ihn rechtzeitig erzogen und braucht dann keine Panik bekommen, wenn er weggeht. Wenn du dein Kind rechtzeitig erzogen hast, brauchst du keine Panik haben, wenn dein Kind Wege geht, die sehr schräg sind. Der Vater kann loslassen, sicher mit schwerem Herzen, aber nicht misstrauisch. Auch nicht mit Panik und Selbstmitleid, auch nicht mit Schuldgefühlen, die er dem Sohn macht. Ich halte mich hier so lange bei dem Vater auf, weil der eigentlich in der Geschichte die Hauptrolle spielt, nicht der Sohn, weder der junge noch der ältere Sohn. Es gibt ja die Bibeln, bei euch steht ja meistens drauf die Geschichte von den 2 verlorenen Söhnen oder so ähnlich. Aber es geht gar nicht um den Sohn, die Söhne. Die Söhne, das steht ja auch nicht im Urtext drin. Das hat ja irgendeine Bibelgesellschaft da als Überschrift reingesetzt. Im Urtext gibt es keine Überschrift darüber. Das, was der Sohn hier macht, das ist doch Alltag. Das geht auch euch, das geht mir so, dass wir denken, wir wüssten es besser und fahren vor die Wand und kommen dann zurück. Wenn wir Glück haben, sind wir realistisch und kommen zu Gott zurück. Das ist doch Alltag, das ist doch nichts Besonderes. Aber der Vater hier, wie der reagiert, wie der lebt und reagiert und was der sagt und tut oder was er nicht sagt, das ist außergewöhnlich, das ist merkwürdig, das merkenswürdig. Deshalb müsste eigentlich die Geschichte, die Überschrift heißen, die Geschichte von dem außergewöhnlichen, merkwürdigen Vater. Der spielt die Hauptrolle. Mein erster Punkt, der Vater lässt ihn ziehen. Der zweite Punkt, das Elend in der Fremde oder auch, es gibt gar keine Freiheit. Vers 14, als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus, da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Das klingt so neutral, der hängte sich an einen Bürger. Im Urtext steht das Wort Kalao, was so viel heißt wie der hat genervt, der hat gedrängt. Und wer schon mal im Orient war, weiß, wie die Leute nerven können. Der schickt ihn aufs Schweinefeld, zum Schweinehüten. Und das war das Schlimmste, was einem Juden passieren kann. Und auch bis heute. Und auch einem Muslim. Schwein ist absolut unrein, Ekelimpotenz. No-Go-Area. Schwein ist gar keine Rede. Bei uns kriegst du jedem Pommesbude ein Schwein zwischen 2 Brötchen geklemmt. Mach einfach einen Monitor aus. Reicht auch, wenn die mich hören. Einfach. Okay. Meine Mutter hat damals immer gesagt, du wirst mal bei der Müllabfuhr landen. Das war bei uns damals so Richtung Schweinestall. Heute bei uns in Kassel, da wo ich herkomme aus der Nähe, hat die Müllabfuhr ein tolles Marketing. Die sehen toll aus, das macht richtig Spaß bei der Müllabfuhr. Also rein äußerlich sieht das farblich gut aus. Aber Schwein, bei uns gibt's fast nichts, was dem Schweinestall für Juden entsprach und auch heute noch entspricht. Vers 16, er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Er wollte Freiheit und hat er sie gefunden, die Freiheit? Er fühlte sich betrogen von seinen eigenen Wünschen und Sehnsüchten und Vorstellungen. Es gibt nämlich gar keine Freiheit. Wie viele Menschen sind abgehauen, wollten frei sein und sind sie frei geworden? Adam und Eva wollten frei sein, jede Frucht im Paradies zu kosten. Und die selbstgewählte Freiheit hat sie das Paradies gekostet. Wie viele Drogentypen wollten frei sein? Und guckst du dir jetzt an, in London, in Paris, in New York, in den U-Bahn-Schächten, wenn sie mit den Ratten das Brot teilen. Wenn das Freiheit ist, gut, dann ist eine Frage der Definition. Viele wollen nicht heiraten, wollen frei bleiben. Und halten sich zwei Männer im Knast, sagt der eine, bist du verheiratet? Sagt der andere, ich bin doch nicht blöd, gib meine Freiheit auf. Nach vorne verkaufen sie uns die Freiheit, Luftballons, ne, das große. Und was kommt hinten raus? Kaputte Ehen, kaputte Natur. Finden wir das Glück an den Stellen, wo wir es finden? Ich habe gestern erzählt, dass ich am Konstanz am Bodensee geangelt habe, auf dem Beton. Auf dem Beton finde ich keinen Fisch. Aber wir angeln nach Sinn im Leben, nach Glück im Leben, bei H&M, ne, bei Amazon, wo immer. Da suchen wir nach Halt im Leben, nach Glück, nach Zufriedenheit. Da kriegst du aber nur ein Handy, kriegst nur einen Computer, kriegst nur einen Pullover. Ich stehe manchmal auf dem Markt mit einem Schild, man braucht nur Bananen. Und dann kommen Leute und sagen, für was braucht man Bananen? Sag ich, um glücklich zu sein. Sagt, wie kommen Sie auf Bananen? Sag ich, ja, wissen Sie noch, als es die DDR noch gab, da haben die Leute immer gesagt, wenn wir doch mal Bananen hätten und mal Orangen und Westschokolade und so echte Levis-Jeans und nicht so billige Imitationen aus Bulgarien. Und sag ich, jetzt können die Leute so viel Bananen essen, dass ihnen schlecht wird. Die können alles reden, reisen, sagen. Und gibt's jetzt weniger Selbstmordkandidaten in der ehemaligen DDR? Gibt's jetzt weniger Ehescheidungen, weniger Alkoholabhängige? Geld macht doch nicht glücklich. Bananen macht doch nicht glücklich. Kapitalismus macht doch nicht glücklich. Demokratie macht doch nicht glücklich. Demokratie ist ja nicht göttlich. Glaubt ja nicht, dass unser System göttlich ist. Was die Demokratie uns einbrockt, das kriegen wir jetzt ja ein bisschen mit, so ansatzweise durch Gender und die ganzen Thema Sexualität in allen Bereichen. Das ist ein Ergebnis der Demokratie. Da müssen wir aufpassen, was wir da verteidigt haben, lange Jahre. Es gibt keine Freiheit. Es gibt grundsätzlich keine Freiheit. Ich kann mich nicht mit dem Russen unterhalten, kann gar kein Russisch, habe nicht die Freiheit dazu. Ich kann als Mann kein Baby bekommen. Ne? Auch wenn die Gender-Ideologie sich sehr anstrengt, dass sich da in der Richtung was tut. Werden sie nie schaffen. Ich werde mir nicht alles kaufen können. Mein Portemonnaie lässt mir die Freiheit nicht. Ich kann nicht im Mittelmeer so tief tauchen, wie ich will, weil irgendwann mein Trommelfell zerplatzt. Freiheit heißt nichts anderes, als Grenzen zu akzeptieren. Psychische, physische, politische, was immer für Grenzen. Mein dritter Punkt, die Reue, die Wahrheit wird euch frei machen. Vers 17. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können und ich komme hier um vor Hunger. Habt ihr schon mal richtig gelesen? Mein Vater hat Arbeiter, die bekommen mehr, als sie essen können. Könnt ihr euch so einen Vater vorstellen? Könnt ihr euch so einen Chef vorstellen? Wenn einer bei Mercedes arbeitet und die sagen, wir hatten so tolle Umsätze, 10.000 Euro Gratifikation im Jahr mehr. Und dann sagt ein Angestellter, 10.000 Euro? Nee. Was will ich mit dem ganzen Geld? Och, lassen Sie. Och, das ist ja, ich kann ja auch nicht mehr essen. Ne? Brauche ich nicht, lassen Sie. Ne? Können wir uns das vorstellen? Kann man. Gott ist so ein Typ. Ne? Gott ist kein Geizkragen. El Shaddai, Amy Grant hat es mal vor Jahren gesungen. Das heißt, mehr als genug im Überfluss. Liebe, Freude, Frieden im Überfluss. Typisch für Gott. Vers 18. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Was war eigentlich seine Schuld? Er hatte doch Recht auf sein Erbe. Die Einforderung seines Geldes war doch nicht das Problem. Er konnte doch machen, was er wollte mit seinem Geld. War das seine Schuld, dass er weggegangen ist? Nein, im Gegenteil. Das war vorbildlich. Weil eines der ersten Gebote in der Bibel vor den 10 Geboten steht, ich soll Vater und Mutter verlassen. Und das lassen sich Eltern natürlich nicht so leicht gefallen. Die haben gute Tricks, uns an sich zu binden. Studier doch hier in der Gegend, dann kannst du bei uns wohnen, sparst du dir die Miete und ich mache dir die Wäsche und das Essen. Ne? Das ist unbiblisch. Wir sollen die Kinder rauswerfen, wie eine gute Amselmutter irgendwann einen Zucken in den Flügeln kriegt. Knallt da so ein Amselbaby runter. Das war vorbildlich, dass er weggegangen ist. Und da werden Eltern oft schuldig, dass sie ihre Kinder an sich binden. Es gibt zwei schöne Sprüche, die heißt, Kinder und Bumerangs soll man rechtzeitig loslassen, wenn man will, dass sie wieder zurückkommen. Und gib deinen Kindern Wurzeln, wenn sie klein sind, und Federn, wenn sie groß sind. Unser Sohn, wir haben drei Kinder, und der Älteste, als der 18 war und war fertig mit seiner Schulausbildung, haben wir gesagt, Zivildienst ab 150 Kilometer wegwärts. Nicht, weil wir ihn nicht mochten, sondern der muss sein Ding selbst machen, seine Erfahrung. Der ist dann gleich nach Südafrika. Gut, das ist auch nicht so ganz, aber bei Itemba, Jugend für Christus, hat er dann gearbeitet. Die müssen selbst vor die Wand fahren. Die müssen aus ihren Fehlern lernen. Die müssen starke, reife Persönlichkeit werden. Und das werden sie, wenn sie selbst durchs Leben schlagen. Nicht, wenn wir ihnen die Wäsche machen und das Essen machen und ihnen Wohnung bieten. Das sieht alles sehr lieb aus. Das hat oft was mit Egoismus zu tun. Dass er weggegangen ist, war nicht seine Schuld. Die eigentliche Schuld war seine Herzenshaltung. Die Freiheit, das Glück, den Sinn, deine Heimat, Geborgenheit, das wirkliche Leben finde ich nicht zu Hause bei meinem Vater, sondern außerhalb. Der bringt mir den Kick, nicht der Vater. Misstrauen, Undankbarkeit. Und ein weitere Schuld. Er hat das Erbe eingefordert, bevor der Vater gestorben ist. Heißt so viel, für mich bist du gestorben. Kannst du mir schon mal das Erbe rüberreichen? Das Erbe wird verteilt und wird aufgeteilt, wenn der Vater gestorben ist. Davor, das war seine Schuld. Für ihn war der Vater gestorben. Mein vierter Punkt, die Rückkehr zum Vater. Der Vater gab dem Sohn beim Weggehen keine Drohung mit auf dem Weg, sondern machte ihm eine Rückkehr möglich. Der Vater lässt sich nicht irritieren von der Realität, sondern er lässt sich von der Liebe bestimmen. Wahre Liebe kann nicht nur warten, sondern wahre Liebe gibt auch keinen Menschen auf. Wer liebt dich so, wie du bist? Gott liebt dich so, wie du bist. Er gibt dich nicht auf. Er liebt dich nicht nur, wenn du schön lieb bist, sondern auch, wenn du schön blöd bist. Schön egoistisch, schön neidisch, schön stolz, schön. Dann liebt er dich auch. Vers 18. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt. Da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, wollte ihn umarmen, ließ ihn aber erst reinigen, um sich nicht zu beschmutzen. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. So steht's richtig da. Der hat gestunken wie ein Schwein und wird überhäuft mit Küssen. Ich mache seit 45 Jahren Jungscharbeit in unserer Gemeinde. Ich habe vor einiger Zeit bei uns im Dorf, ich wohne in einem Dorf mit 800 Einwohnern, ein Dorfgeländespiel veranstaltet. Und eines der Aufgaben, die Kinder kriegten eine Plastiktüte und mussten 250 Gramm Schweinemist besorgen. Und wer am nächsten an 250 Gramm dran kam, hat die meisten Punkte bekommen. Das wurde damit die Digitalwaage gemessen. Und ich habe das vorbereitet, bin zu verschiedenen Landwirten, habe geguckt, ob man an den Schweinemist kommt für ein Kind. Das gefährlich ist, war nicht gefährlich. Ich habe kein Schwein angefasst und so. Bin raus aus dem Stall und habe so fürchterlich gestunken. Also ich kann es euch nicht empfehlen. Es ist sehr grenzwertig, der Geruch. Ich weiß nicht, ob es hier überhaupt nach Schwein mal riecht. Was hier für Tiere hier... ich muss aufpassen, dass ich nicht kreativ werde jetzt. Aber ich glaube, ihr habt weniger mit Schwein zu tun. Vers 20, der kommt jetzt zurück und der Vater nimmt ihn in den Arm. Hast du schon mal ein Schwein in den Arm genommen? Da stinkst du danach, aber hallo. Gott macht sich an uns dreckig. Der sagt nicht, dusch erstmal, mach erstmal, dann nehme ich dich in den Arm. So dreckig wie er war, Gott macht sich an uns dreckig. Der nimmt unsere Schuld, unsere Sünde auf sich, unseren Dreck an sich. Liebt uns weg, den Dreck liebt er weg. Und Vers 20 ist ein absoluter Knallertext, weil er den Unterschied zwischen unseren Vätern und dem Vaterbild Gottes aufzeigt. Der Vater muss gewartet haben. Er liebt den Sohn weiterhin und schaut täglich aus der Tür heraus. Vers 20, er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen. Warten unsere Väter auf uns? Ist doch egal, mach doch, was ich will. Ist interessant. Mach doch, was ich will, ist Resignation und Forderung gleichzeitig. Mach doch und dann doch, was ich will. Bei uns herrscht die Parole aus dem Auge, aus dem Sinn. Dann soll er sehen, wie er zurechtkommt. Und wenn wir was gesehen hätten, wenn unser Sohn zurückgekommen wäre, was hätten wir gesehen? Den Dreck? Die zerrissene Kleidung? Worauf hätten wir geachtet? Welche Armhaltung hätten wir eingenommen? Vielleicht hätten wir so die Arme gehabt, hätten gedacht, und wie viel Geld hast du noch? Wo ist das Geld? Zeig mal. Vielleicht hätten wir die Hände hinterm Rücken gehabt und hätten gesagt, hab ich dir doch gleich gesagt. Hättest du doch auf mich gehört. Warum hast du, jetzt musst du sehen. Vielleicht hätten wir die Hände vorne gehabt, sagt, bist du denn verrückt, wie du aussiehst? Kannst du denn nicht hinten reinkommen? Was sollen denn die Leute? Ne? Welche Armhaltung? Gott kommt uns mit offenen Armen entgegen. Bisschen durch das Kreuz angedeutet, hier ist ein bisschen schwierig. Mit offenen Armen, mit weit ausgestreckten Armen und nimmt uns in den Arm, nicht in den Spitzkasten. Das ist ein Unterschied. Tröstet uns. Gott ist nicht derjenige, der missmutig auf sein beratenes Geschöpf herabzieht. Vers 20, Mitleid ergriff ihn, können wir hier lesen. Ich habe als Kind ganz oft den Spruch von meiner Mutter gehört, wenn ich hingefallen bin, habe geblutet, hast du davon, warum bist du auch so schnell gelaufen? Wenn mich andere geschlagen haben, habe geheult, kam nach Hause, warum hast du dich auch mit dem eingelassen? Ich wurde nie getröstet, immer nur Vorwürfe. Hier ganz anders der Vater, er leidet mit dem Sohn, Mitleid ergriff ihn. Er läuft dem Sohn entgegen, der Vater rennt dem Sohn entgegen. Gott kommt ins Schwitzen, aber hallo, ein Patriarch rennt doch nicht. Er schreitet und wenn, er lässt zu sich kommen. Hast du den Papst schon mal rennen sehen? Der rennt noch nicht mal hinter der Straßenbahn her. Je höher die gesellschaftliche Stellung, desto weniger hat es jemand nötig zu rennen. Gott ist ganz anders als die Herren dieser Welt. Er macht sich nicht aus dem Staub, sondern er verbindet sich mit dem Staub, mit dem Dreck. Er lässt nicht kommen, sondern er kommt selbst. Er bleibt nicht im Abstand, sondern kommt uns ganz nah, fällt ihm um den Hals. Wie viele Väter gehen ihren Kindern an die Gurgel, auch dem Partner manchmal, wenn es Konflikte gibt. Gott fällt uns um den Hals. Hier steht, küsst ihn auf die Schweinebacke. In meiner Bibel steht, überhäuft ihn mit Küssen. Gott ist außer Rand und Band. Da sage ich, lieber Gott, nur bleib doch mal ruhig. Ganz ruhig, erstmal nüchtern angucken. Von uns Deutschen kannst du viel lernen, lieber Gott. Ne? Erstmal ganz nüchtern, nicht gleich ausrasten und ne, fällt immer der Hals. Erstmal die Sachlage abchecken, was ist passiert, ne? Was, ne? Gott ist, er rastet emotional aus. Wie reagiert dein Vater, wenn du Mist gebaut hast? Bekommst du einen Kuss auf den Mund oder die Hand ins Gesicht? Ich habe bei einer Veranstaltung eine Frau gesprochen, eine 21-jährige Frau eines Gemeindeleiters, die hat einen Schlag ins Gesicht bekommen, als sie ihrem Vater erzählt hat, dass sie einen Freund hat, der kein Christ ist. Gut, das ist nicht das Beste, aber der Vater, ne, der hat seine Tochter verloren. Das braucht Jahre, wenn überhaupt, dass da wieder Vertrauen entsteht. Vers 21, Vater, sagt der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Sohn meint, sein Misstrauen, dass er das wahre Leben nicht zu Hause gesucht hat, sondern außerhalb, habe ihn so schuldig gemacht, dass er entsohnt wird, entkindlicht wird. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater geht mit keiner Silbe auf die Minderwertigkeitsgefühle seines Sohnes ein. Mein fünfter und letzter Punkt. Kein Probejahr, ob er es auch schafft, ob er es auch ernst meint. Keine langjährigen Wiedergutmachungen. Er muss sich die Liebe seines Vaters nicht neu erkaufen. Bei der Heimkehr erwartet den Sohn kein Vater, der sowieso alles im Voraus wusste, mit seinen Prophezeiungen recht behalten hatte. Der Vater reagiert nicht reserviert, sondern reagiert voller Barmherzigkeit. Keine Vorwürfe, keine Anklagen, noch nicht mal hilfreiche Nachbesinnungen. Man kann aber doch solche Schweinereien nicht einmal kommentarlos stehen lassen. Mann nicht, aber Gott scheint das zu können. Der Vater weiß, dass der Sohn in sich gegangen ist. Er glaubt ihm seine Gesinnungsänderung. Ohne Wenn und Aber vergibt er. Der Vater stellt keine Bedingungen. Er sagt nicht, ich vergebe dir, wenn du mich nicht wieder so enttäuscht. Nichts davon. Er sagt nicht, ich vergebe dir, wenn es dir im tiefsten Herzen wirklich leid tut. Nichts davon. Wir füttern uns oft mit Misstrauen. Wir liegen oft auf der Lauer und kontrollieren den Ernst des anderen. Aber der Vater, der große Schweiger, der beim Weggehen kein Wort verschwendet. Ihr findet in der Geschichte vom verlorenen Sohn kein Wort, was der Vater dem Sohn mit auf den Weg gibt. Kein Wort. Der Vater wird am Ende zum Redner. Und nicht nur zum Redner, sondern zum Befehler. Er befiehlt. Wisst ihr, was er befiehlt? Freundlichkeiten. Vers 22. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell, holt das beste Kleid für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden, und sie begannen zu feiern. Als der verlorene Sohn von seiner Irrfahrt ins Vaterhaus zurückkehrt, bezieht er dort keine Prügel, sondern das Parkett. Anstatt dass der Papa die dicke Keule schwingt, schwingt der Sohn jetzt das Tanzbein. Ausgelassenheit und Freude ist angesagt. Und habt ihr das mal, lest mal hier mit Bewusstsein. Der Vater rief seinen Dienern zu, schnell holt das. Dann sag ich als Deutscher, warum denn schnell? Jetzt kann der Sohn auch mal ein bisschen warten. Der macht ja so, als wenn es hier ganz eilig wäre. Wie ist das bei uns, wenn sich einer bei euch bekehrt? Macht dann auch einer und sagt, ey Leute, es hat sich einer bekehrt. Lasst uns schnell, wir rufen ein paar Leute an, ein paar Luftballons, Kuchen backen, McDonald's, oh toll, klasse, gleich eine Feier, eine Party. Nee, oh, erstmal abwarten. Erstmal nochmal einen Alpha-Kurs hinterher schieben. No, nochmal hier war und da gucken. Bei Gott ist sofort Feier angesagt, Tanz angesagt, Party angesagt. Außergewöhnlich. Der Vater begegnet dem Sohn mit einem großen Vertrauensvorschuss. Es kann sich als Eintagsfliege herausstellen. Aber er organisiert ein Fest, ohne zu wissen, ob der Sohn auch durchhält. Jetzt sind keine Zweifel angesagt, sondern Freude und Tanz steht auf dem Programm. Reue, Buße, Bekehrung, Beichte, Seelsorge hat immer was mit Freude zu tun. Jesus vergleicht das Himmelreich mit einem Hochzeitsfest. Gottes größte Freude ist, Feste auszurichten für verlorene Söhne und für verlorene Töchter, wenn sie zurückkommen. Von Gottes Pädagogik können Männer und natürlich auch Frauen, können Mütter wie Väter jede Menge lernen. Amen. Ich möchte beten.